Aus Jakarta, Voice of Indonesia in deutscher Sprache präsentiert Ihnen die Nachrichten, aktuelle Informationen und ein Unterhaltungsprogramm aus Indonesien. Jeden Tag können Sie unsere Sendung über die Frequenz der Kurzschwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id hören. Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt. From
Voice of Indonesia in deutscher Sprache. Hallo, liebe Zuhörer, wie geht es Ihnen? Ich freue mich darüber, Sie heute in 60 kommenden Minuten zu begleiten. Einige Programme werden wir Ihnen präsentieren. Das Programm beginnt mit den Nachrichten. Danach folgen der Kommentar und andere leichte Informationen sowie Unterhaltungsmusikprogramm der indonesischen Lieder. Nun hören Sie die Nachrichten. Bleiben Sie bei uns, Voice of Indonesia, aus Indonesien für die Welt, auf der Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German hören.
Here is Voice of Indonesia in Jakarta mit den Nachrichten. Sie hören zunächst die Schlagzeilen. Die Brawijaya Universität wird in Tianjin, China, ein indonesisches Kulturhaus eröffnen. Der Religionsminister überprüft von der Ankunft der indonesischen Hajj-Pilger Hotels und Küchen in Medina. Der amtierende Gouverneur von Ostjava schätzte die Archive von P3GI als Welterbe der Erinnerung. Indonesiens Außenministerin Retno Marsudi sagte, die Schulrenovierung sei Indonesiens Verpflichtung, die Entwicklung Papua-Neuguineas zu unterstützen. Die indonesische Marine TNI AL bereitet 2 Kriegsschiffe auf die Ausbildung in Singapur vor. Nun hören Sie die Nachrichten in Einzelnen. Die Brawijaya Universität eröffnete das indonesische Kulturhaus in Tianjin, China, um die Einführung der indonesischen Sprache und kulturellen Werte zu fördern. Der Rektor der Brawijaya Universität, Widodo, teilte am Donnerstag, den 9. Mai in Beijing, China, der indonesischen Nachrichtenagentur Antara mit, dass die Brawijaya Universität ein Kulturhaus an der Tianjin Foreign Studies University TFSU eröffnet habe, um die indonesische Kultur und Sprache vorzustellen, da Indonesisch eine von der UNESCO anerkannte Weltsprache sei. Das indonesische Kulturhaus an der TFSU wurde am Freitag, den 10. Mai, eröffnet. Neben feierlichen Veranstaltungen umfasste die Eröffnung des indonesischen Kulturhauses auch die Gastvorträge zu den Themen indonesische Kühe, zeitgenössische chinesisch-indonesische Literatur und einen Workshop zur Herstellung von Jumput-Batiken. Die Referenten des Gastvortrags waren Dozenten der Fakultät für Kulturwissenschaften der Brawijaya Universität. Widodo sagte, dass die Brawijaya Universität China, insbesondere Tianjin, als Standort für ihre kulturelle Heimat gewählt habe, weil die Brawijaya Universität und die TFSU bereits eine enge Zusammenarbeit pflegen, insbesondere im Bereich der chinesischen Literatur. Indonesiens Religionsminister Yaqut Holil Komas und seine Mitarbeiter überprüften am Donnerstag, den 9. Mai, die Hotel- und Küchendienste in Medina vor der Ankunft der ersten Welle von indonesischen Hajj-Pilgern, die dieses Jahr für den Hijriah-Jahr 1445 antreten würden. Berichtet von Antara besuchte Religionsminister Yaqut Emar erhielt in der Gegend von Shamalia, etwa 50 Meter nördlich der Nabawi Moschee, und Miss Marie Kitchen zum Servieren von Mahlzeiten in der Gegend von Hatim Medina. Yakut stellte fest, dass das Hotel für indonesische Hajj-Pilger repräsentativ, gut und sauber war, entsprechend dem vereinbarten Vertrag. Bei der Kontrolle des Verzehrs wurde festgestellt, dass es sich bei den servierten Speisen Speisen mit indonesischen Aromen handelt. Indonesische Pilger werden am Sonntag, den 12. Mai, in Medina ankommen. Die Gemeinde wird 9 Tage in der Stadt Nabawi bleiben, bevor sie nach Mekka aufbricht. Die Hajj-Organisationsbeauftragten PPIH in Saudi-Arabien haben in diesem Jahr Verträge mit 106 Hotels zur Unterbringung von Pilgern in Medina abgeschlossen. Der amtierende Gouverneur von Ostjava, Adi Karyono Würdigte, die Archive des Indonesischen Zuckerplantagenforschungszentrums P3GI in Pasuruan, das von der UNESCO zum Welterbe oder Memory of the World erklärt wurde. Adi Karyono teilte am Donnerstag, den 9. Mai in Surabaya, der indonesischen Nachrichtenagentur Antara mit, er sei stolz darauf, dass die Bemühungen des Teams des Bibliotheks- und Archivdienstes der Provinz Ostjava, die Geschichte der Zuckerplantagen in Indonesien zu archivieren und zu dokumentieren, internationale Anerkennung gefunden hätten. Adi sagte, dass die Archive des Indonesischen Zuckerplantagen-Forschungszentrums für ihre Bedeutung gewürdigt worden seien, weil sie wichtige Zeugnisse über die Entwicklung der Rohstoffindustrie enthielten. Er fuhr fort, dass der Zugang zu den Archiven des Indonesischen Zuckerplantagenforschungszentrums jetzt für die Forscher, Akademiker und die breite Öffentlichkeit offen stehe und dadurch eine breitere Verbreitung von Wissen über die Geschichte und Entwicklung von Zuckerplantagen, insbesondere in Ostjava, ermöglicht werde. Bei den Archiven des Indonesischen Zuckerplantagenforschungszentrums handelt es sich um Dokumente, die zwischen 1887 und 1986 zusammengestellt wurden. Dazu gehört die Aufzeichnung internationaler Kooperationen, technologischer Fortschritte in der Zuckerindustrie und neuer Erkenntnisse in der Zuckerforschung. Indonesiens Außenministerin Retno Marsudi nannte das Schulrenovierungsprojekt ein Beispiel für das Engagement Indonesiens, um die Entwicklung Papua-Neuguineas zu unterstützen. Zuvor besuchte Außenministerin Retno Marsudi zusammen mit dem Außenminister von Papua-Neuguinea, Justin Katschenko, die Wutung Primary School, eine Grundschule im Grenzgebiet von Indonesien und Papua-Neuguinea, nachdem sie am Donnerstag, den 9. Mai, den staatlichen Grenzübergangsposten Skau in Jayapura auf Papua Besuch hatte, teilte Retno Marsudi der indonesischen Nachrichtenagentur Antara mit. Neben der Bildung beteiligt sich das indonesische Außenministerium auch an anderen wichtigen Projekten, wie der Abfallentsorgung und dem Bau von Feuerwehrzentren, wie sie derzeit in Fanimo entstehen. Retno Marsudi erklärte, dass die staatseigene Elektrizitätsgesellschaft Indonesiens, PT PLN, derzeit in Wutung auch eine Stromnetzinfrastruktur aufgebaut habe, darunter 88 Strommasten und deren Kabel. Dies ist ein Ausdruck der Stromexportpläne Indonesiens nach Papua-Neuguinea. Retno Marsudi sagte, Indonesien wolle zeigen, dass die beiden Länder nicht nur gemeinsame Grenzen hätten, sondern auch Wohlstand, insbesondere für die Menschen an der Grenze. Das Flotten 2-Kommando der indonesischen Marine hat 2 Minenjagdkriegsschiffe, nämlich KRI Pulau Fani 731 und KRI Pulau Vanildo 732, für die Teilnahme an einem gemeinsamen Training mit dem Joint Minex Pandu 2024 mit der Singapore Navy RSN vorbereitet. Join my next Pandu 2024 is eine regelmäßig von der Indonesian Marine und RSN durchgeführte Übung in den Gewässern rund um die Riau-Inseln, die direkt an Singapur grenzen. Der von Antara zitierte Informationsdienst des 2. Flottenkommandos erklärte in seiner offiziellen Sendung, zitiert von Antara am Donnerstag, dass die Übung eine Gelegenheit sei, die Fähigkeiten der KRI-Besatzung, insbesondere bei der Minenjagd, zu messen, um gegenseitige Unterstützung und ein gemeinsames Ziel zu erreichen und die Krise zu überwinden. Die beiden von der Indonesian Marine für die Übung vorbereiteten Schiffe waren in Deutschland hergestellte Minenjagdschiffe MCMV. Die beiden Schiffe verfügen über Geräte, die Objekte im Wasser erkennen, Minen auf der Meeresoberfläche räumen und Bedrohungen in tiefem Wasser erkennen können. Die beiden Schiffe werden ab August 2023 mit der Verstärkung der Indonesian Marine beginnen. Liebe Zuhörer der Voice of Indonesia, nun hören Sie den heutigen Wetterbericht. Jakarta am heutigen Mittag ist sonnig, bei einer Temperatur von 25 bis 31 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 80-95%. Das waren die Nachrichten der Voice of Indonesia in Jakarta.
Kommentar behandelt heute das Thema Wladimir Putin führt Russland zum 5. Mal offiziell an. Am letzten Dienstag wurde Wladimir Putin zum 5. Mal in seiner politischen Karriere zum Präsidenten Russlands ernannt. Zuvor hatte Wladimir Putin bei der 8. russischen Präsidentschaftswahl die vom 15. Bis zum 17. März stattfand, im ersten Wahlgang einen absoluten Sieg errungen, mit mehr als 87% der Stimmen. Die Amtseinführung des gewählten Präsidenten Russlands, Wladimir Putin, fand am vergangenen Dienstag, den 7. Mai, im Kremls Palast statt. Bei diesen von Mitgliedern des Bundesrates und Richtern des russischen Verfassungsgerichts schwor er, alle Menschen und Bürgerrechte und Freiheiten zu respektieren und zu verteidigen, die Verfassung der russischen Föderation zu befolgen und die Souveränität und Abhängigkeit seines Landes zu verteidigen. Innenpolitisch kann man sagen, dass Putins Sieg ein Ausdruck des Vertrauens und der Hoffnungen des russischen Volkes in ihn ist. Insbesondere als Moskau in einen Krieg mit der Ukraine verwickelt war. Die 5. Amtszeit Putins beginnt etwa 2 Jahre nach dem Militäreinsatz Russlands in der Ukraine, der in den ganzen Welt für Aufsehen sorgte. In diesem Krieg bewahren sie Russland tatsächlich nicht nur im Konflikt mit der Ukraine, sondern auch mit westlichen Ländern, die die Ukraine unterstützen. Putin warf den westlichen Ländern vor, die Ukraine als Instrument zu nutzen, um Russland zu besiegen und zu spalten. Andererseits warf der Westen Russland vor, die Ukraine anzugreifen, um ihr Territorium zu kontrollieren. Die Konfrontation Russlands mit westlichen Ländern veranlasste die Vereinigten Staaten und mehrere ihrer Verbündeten, Putins Amtseid und Amtseinführung zu boykottieren und keine Vertreter zur Teilnahme zu entsenden. Im Gegensatz zu den USA, dem traditionellen Verbündeten Russlands, hat Nordkorea Putin von Anfang an unterstützt. Der nordkoreanische Staatschef Kim Jong-un gratulierte am Montag, den 18. März, oder einen Tag nach den russischen Parlamentswahlen, Wladimir Putin zu seiner Wiederwahl zum russischen Präsidenten. Putin wird Russland in den nächsten 6 Jahren bis 2030 führen. Sein Sieg wird die geopolitische Weltkarte mit ziemlicher Sicherheit nicht verändern, insbesondere nicht im Hinblick auf den Russland-Ukraine-Konflikt. Hoffentlich können die Verbündeten, die beide Parteien unterstützen, einen Beitrag leisten, der ein Ende der Konfrontation führen kann, anstatt Öl ins Feuer zu gießen. Das war der Kommentar.
Voice of Indonesia, der Überseedienst von dem staatlichen Rundfunk Indonesiens Radio Republik Indonesia, wird ab Montag, 13. Mai 2024, 0000 UTC, eine Anpassung auf unserer Kurzwellenfrequenz durchführen. Wir bewegen uns von 4750 kHz auf 4755 kHz. In der Zwischenzeit läuft unser 3325 kHz wie gewohnt weiter. Wir bitten um Ihr Verständnis. Bitte senden Sie Ihr Feedback an unsere E-Mail-Adresse voylisteners@gmail.com, die Websites voynews.id und rri.co.id sowie unsere Social Media Content.
From Indonesia to the world.
Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt. Herzlich willkommen zu unserem Programm. Vergangenheit und Gegenwart. Wir beginnen das Programm Vergangenheit und Gegenwart mit dem Ereignis vom 10. Mai 1940, als Winston Churchill die Nachfolge von Premierminister Chamberlain antrat. Nachdem es den britischen Truppen im April 1940 nicht gelang, die deutsche Besetzung Norwegens zu verhindern, verlor Chamberlain die Unterstützung vieler Mitglieder seiner konservativen Partei. Zitat von History.com: Am 10. Mai 1940 marschierte Hitler in den Niederlanden, nämlich in Belgien, Luxemburg und den Niederlanden sowie in Frankreich ein. Am selben Tag verlor Chamberlain offiziell das Vertrauen des Unterhauses. Winston Churchill wird Vorsitzender der Koalitionsregierung. Einen Tag später löste Winston Churchill auch Chamberlain als britischen Premierminister ab. Wir wenden uns dem Ereignis vom 10. Mai 1949 zu, als Nelson Mandela als erster Schwarzer Präsident Südafrikas vereidigt wurde. Nelson Mandela wurde zum Präsidenten gewählt und war vom 10. Mai 1994 bis zum 14. Juni 1999 Präsident Südafrikas. Mandela wurde der erste schwarze Präsident mit Willem de Klerk als Vizepräsident. Mandela gilt auch als anti-schwarze Diskriminierungs- und Apartheid-Figur. Obwohl er 27 Jahre lang von der Apartheidsregierung inhaftiert war, rief Mandela in seiner ersten Rede als Präsident tatsächlich zum Frieden auf. Mandelas Regierung konzentrierte sich auf die Beseitigung der Apartheid durch die Beseitigung von Rassismus, Armut und Ungleichheit sowie auf Versöhnung. Wir beenden das Programm Vergangenheit und Gegenwart mit dem Ereignis vom 10. Mai, dem Weltlupustag. Der Weltlupustag, der jeden 10. Mai gefeiert wird, wurde erstmals am 10. Mai 2004 ausgerufen, als der Internationale Rat in Eton, England, internationale Organisationen aus 13 verschiedenen Ländern zusammenbrachte, die sich mit Lupus befassen. Bei diesem Treffen erklärten sie den ersten Gedenktag zum Weltlupustag. Diese Ankündigung soll Regierungen auf der ganzen Welt daran erinnern, ihre finanzielle Unterstützung für die Erforschung der Lupuskrankheit zu erhöhen, das Bewusstsein zu schärfen und Dienstleistungen für die Betroffenen bereitzustellen. Liebe Zuhörer, das war Vergangenheit und Gegenwart.
Tatap mata indahmu di bawah bintang-bintang, terbelah hatiku antara cinta dan rahasia. Ku cinta padamu, namun kau milik sahabatku. Dilema hati kau, andai ku bisa. bisa berkata sejujurnya. Jangan kau pilih dia, pilihlah aku yang mampu mencintamu lebih dari dia. Bukan ku ingin merebutmu dari sahabatku, namun kau tahu cinta tak bisa, tak bisa kau salahkan. Ku cinta padamu, namun kau milik sahabatku. Dilema hatiku, andai ku bisa berkata sejujurnya, jangan kau pilih dia, pilihlah aku yang mampu mencintamu lebih dari dia.
Sie sind noch bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, über die Frequenz der Kurswelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German. Dieses Mal werden wir Ihnen das Programm Unser Indonesien präsentieren.
Voice of Indonesia.
Liebe Zuhörer, Unser Indonesien behandelt heute das Thema Die indonesische Regierung lädt alle Parteien ein, die Verteilung subventionierter Düngermittel zu überwachen. Die indonesische Regierung lädt über das indonesische Landwirtschaftsministerium alle Parteien ein, gemeinsam die Verteilung subventionierter Düngermittel zu überwachen, die derzeit 9,5 Millionen Tonnen erreichen, um die landwirtschaftliche Produktivität zu steigern. Dies erklärte der Landwirtschaftsminister Indonesien Andi Amran am Dienstag, den 7. Mai, beim Al-Sintan Alamruf Hauptquartier des Militär Regionalkommando Siliwangi 3 in Bandung, Westjava, wie auf der anderen Seite am 7. Mai zitiert. Der Landwirtschaftsminister hofft, dass die Verteilung von subventioniertem Dünger nicht durch Fehlverhalten von Händen, Einzelhändlern oder bestimmten Parteien behindert wird, die den Landwirten in der Lebensmittelproduktion schaden könnten. Minister Amran fuhr fort, dass er jeden Tag eine Überwachung durchführe, sowohl durch Aktivitäten vor Ort als auch durch das Lesen von Informationen in den Massenmedien. Laut Amran wolle die Regierung nicht von den schmutzigen Praktiken der Händler überrascht werden, die Verkäufer missbrauchen und zu Verlusten führen. Der Landwirtschaftsminister sagte auch, dass die zusätzliche Düngermittelzuteilung derzeit 28 Millionen Rupiah erreiche, was eine Steigerung von 100% entspräche. Damit betrage die insgesamt verfügbare Düngermittelmenge 9,55 Millionen Tonnen von bisher nur 4,5 Millionen Tonnen. Im Zufolge sind alle zusätzlichen subventionierten Düngermittel der Kampf und die Gebete der Bauern sowie die Freundlichkeit von Präsident Joe Widodo gegenüber dem heimischen Lebensmittelsektor. Unterdessen drückte der Betriebsleiter von Bandung, Dadang Supriyatna, an derselben Stelle seine Dankbarkeit für die Aufmerksamkeit und Unterstützung des Landwirtschaftsministers Andi Amran Sulaiman bei der Steigerung der Produktion in Westjava aus, insbesondere für den Kampf um zusätzliche Subventionen Düngemittelzuteilungen. Dadang sagte, Düngemittel seien ein wichtiger Faktor für die Steigerung der landwirtschaftlichen Produktion im Bezirk Bandung. Das war unser Indonesien.
bukan kekasih, mengapa pedih memilih hati hingga hati sesungguh-sungguhnya jika aku mampu.
Voice of Indonesia.
Aus Jakarta, Voice of Indonesia in Deutsche Sprache. Sie sind auch bei uns Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt über die Frequenz der Kurswelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German. Liebe Zuhörer, nun werden wir Ihnen das Programm Wunderbares Indonesien, in dem wir Ihnen über Tourismus und lokale Kultur der indonesischen Bevölkerung berichten, präsentieren.
Dengan program Bundabaris Indonesia will ich Ihnen den Sonnenaufgang auf dem Hügel untuk Setumbu vorstellen. Die Wurzeln der Glanz, der langsam in den Himmel auf steigenden Sonne oder das, was wir normalerweise Sonnenaufgang nennen, hat eine magische Kraft, die jeden dazu bringen kann, ihn zu sehen. Einer der besten Orte, um die Schönheit des Sonnenaufgangs zu genießen, ist der Hügel untuk Setumbu in Yogyakarta, Indonesien. Die Wurzeln des untuk Setumbu Hügel ist einer der besten Orte, um den Sonnenaufgang zu den Kulissen der Berge Merapi und Merbabu zu beobachten und den majestätischen Borobudur-Tempel am Morgen umgeben von einem Nebelmeer zu sehen. Der Hügel Punta Setumbu ist ein Hügel etwa 500 Meter über dem Meeresspiegel in der Menoreh-Gebirge-Gruppe. Die Schönheit des Tempels Borobudur im Morgengrauen sind möchten mit im Vollen von 5 Uhr westindonesischer Zeit an diesem Ort anzukommen. Der Gipfel untuk Setumbu ist ein breiter Hof, der von einer Leitplanke umgeben ist. An diesem Ort gibt es Häuser auf Stelzen, Pavillons und Holzstühle, auf denen sie sitzen und auf den Sonnenaufgang warten können. Wenn sie 5 Minuten lang den Hügel hinaufgehen, wird sie ihre Müdigkeit auszuzahlen. Die Wurzeln des Wunderbares Indonesien mit dem Thema dem Hügel untuk Setumbu. Auf Wiederhören!
Voice of Indonesia.
Sie sind auch bei uns Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German. Liebe Zuhörer, nun werden wir Ihnen das Programm Dies und Das präsentieren, in dem Ihnen über den Tourismus und interessante Ereignisse in Indonesien berichten.
Liebe Hörerinnen und Hörer, unser Programm Dies und Das behandelt heute das Thema Der Filmroman Peony wurde in Japan erst aufgeführt. Der Filmroman Peony wurde im Internationalen Filmfestival Okinawa, OIMF, im Ende April 2024 erst aufgeführt. Dieses Event fand in der Stadt Naha, Inselgruppe Okinawa, Japan, statt. Dieses internationale Festival hatte das Thema Love and Peace und zeigte die besten Filme aus verschiedenen Ländern, insbesondere aus Asien. Der Film Roman Peony ist der einzige spezielle eingeladenen Film aus Indonesien beim diesjährigen OIMF. Dieser Film ist ganz besonderes, weil er das Abenteuer einer Dreiecksbeziehung zwischen verschiedenen Kulturen, die in drei Städten auf Japans nördlichster Insel Hokkaido spielt, Sapporo, Shobetsu und Wakanai. Liebe Zuhörer, der Filmregisseur von Roman Peony, Alfred, sagte, dass er in Zukunft andere Filme drehen will, die den Austausch zwischen Indonesien und Japan fördern. Der Filmproduzent von Roman Peony, Vincent Mancahaya, sagte, dass er mit dem Film Roman Peony in OIMF stolz sei. Ferner bekam dieser Film positive Bewertungen im Naya Cultural Arts Center, in dem OIMF 2024 veranstaltet wurde. Dieser Film wird auch in allen nationalen Kinos Indonesiens aufgeführt. Liebe Zuhörer, dieser Film wurde von Connection Film und in einer Zusammenarbeit mit Yoshimoto Creative Indonesia und Neo Metro Film produziert. In dem Film spielen japanische sowie indonesische Schauspielerinnen und Schauspieler, darunter Jessica Veranda, ex-JKT48, Genki Sadamatsu, Hitomi, Diara Natania und Daisuke Hamada. Roman Peony erzählt über zwei verletzte Personen, die nach Japan reisen mussten, um ein Wunder und Erleuchtung zu finden. Das war Dies und Das.
Tercinta, maafkanlah aku bila aku lupa cium dirimu. Kasihku yang setia tak perlu kau minta, nanti pasti aku cium dirimu. Bukan aku tak mau ataupun tak setuju, sekarang ku tak tahan bau mulutmu. Stay up.
setuju. Sekarang ku tak tahan bau mulutmu. Bukan aku tak mau ataupun tak setuju. Sekarang ku tak tahan bau mulutmu.
Stir up, stir up, stir up, stir up.
Bei uns Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt über die Frequenz der Kurswelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt. Herzlich willkommen zu unserem Programm Musik Regenbogen. Wie immer jeden Freitag spielen wir für Sie ein Volkslied. Heute präsentieren wir Ihnen ein Volkslied aus Südsumatra mit dem Titel Sayang Selaya. Wie es in typischen Liedern der Lahat-Gemeinschaft üblich ist, ändern die Texte im Lied Sayang Selaya Reimen, da die Reimkultur in Südsumatra sehr stark ausgeprägt ist. Das Lied Sayang Selaya lehrt über Liebe und Frieden. Dieses Lied enthält auch Ratschläge, einander zu schützen und aufrichtige Liebe für andere zu teilen. Ausgestattet mit Reimtexten von tiefer Bedeutung wird das Lied Sayang Selaya oft bei verschiedenen Veranstaltungen für den Volksstamm Komering und die Menschen in Südsumatra im Allgemeinen gesungen. Liebe Zuhörer, hier ist das Lied Sayang Selaya aus Südsumatra, gesungen von Andian. Viel Spaß beim Zuhören!
Keputihan, ay keputihan.
Of Indonesia.
Thank you.
Das war die Sendung in deutscher Sprache. Wir danken Ihnen dafür, dass Sie unsere Sendung hören. Nachdem Sie die Sendung in deutscher Sprache gehört haben, hören Sie nun die Sendung in französischer Sprache. Bleiben Sie bei uns, Voice of Indonesia, aus Indonesien für die Welt, über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id. Liebe Zuhörer, bitte klicken Sie Like und kommentieren Sie in Facebook The Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, in Instagram voice.of.indonesia, Twitter @voindonesia und E-Mail voi.voinews.id.